Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Buchzeichen.
Präsentiert vom DRS1 und dem Diogenes Verlag.
Der Freitagnachmittag auf dem Eis, am Mikrofon Ladina Spiess. Buchzeichen, heute mit dem Hartmut Lange. Er gehört zu den grössten deutschen Erzählern der Gegenwart und trotzdem kennen ihn nur wenige Leute. Seit 30 Jahren schreibt er lange Novellen und er erzählt auf ein paar wenigen Seiten von kleinen, scheinbar unbedeutenden Begebenheiten. Und trotzdem erschüttert sie dann das Leben von den Leuten, die betroffen sind, bis ins Fundament runter. Sein neuestes Buch heisst «Der Abgrund des Endlichen». Die Britta Spichiger hat den Hartmut Lange an einer Lesung getroffen.
Ein schwarzer Regenmantel, eine schwarze Aktentasche und ein freundliches Lächeln. Mit all dem im Gepäck kommt der Hartmut Lange auf mich zu. Er ist 73, hat aber das Aussehen und die Ausstrahlung von einem viel jüngeren Mann. Unkompliziert und offen fährt er an von plaudern über Zürich und über den Föhn. Aber hinter dieser zugänglichen Art erahnt man auch sehr einen nachdenklichen Mensch. In seinem neuesten Buch mit dem Titel «Abgrund des Endlichen» erzählt er von Menschen, die auf der Suche sind. Menschen, die sich mit der Tatsache befassen, dass das Leben einmal fertig ist und trotzdem probieren, darin einen Sinn zu sehen. Und dann findet man in diesem Buch auch noch eine besonders berührende Geschichte. Eine Geschichte, die Hartmut Lange über seinen Bruder geschrieben hat und die er an diesem Sonntag oben vor Publikum liest.
Die Novelle ist sozusagen autobiografisch. Ich habe einen 7 Jahre älteren Bruder gehabt, der mit 18 Jahren ermordet wurde. Da war ich 11. Die Sache habe ich also sozusagen fast vergessen gehabt. Und irgendwann, vor 2, 3 Jahren, meinte ich, ich sei das meinem Bruder schuldig, ihn sozusagen aus dieser Vergessenheit herauszuholen. Das will ich nur sagen. Alle kriminalistischen Details sind authentisch. Das Einzige, was ich dann erfunden habe, ist, dass sich einer der Mörder zuletzt bei mir meldet. Und den Rest lese ich Ihnen jetzt mal vor. Also, der Abgrund des Endlichen. Erstens. Am 30. November 2008 bekam ich folgenden Brief. Sehr geehrter Herr, schrieb da jemand, den ich nicht kannte, erinnern Sie sich an das Jahr 1948, und an jene Juninacht, in der Ihr Bruder tot im Wald aufgefunden wurde? Nun, ich bin sein Mörder und ich habe allen Grund, mich Ihnen anzuvertrauen. Es folgte so etwas wie ein Gruß und eine Unterschrift, die ich nicht entziffern konnte. Und es war vollkommen klar, dass ich annehmen musste, hier hätte sich jemand einen schlechten Scherz erlaubt. Tage später erhielt ich einen zweiten Brief. Hätten Sie Zeit, sich mit mir zu treffen, stand da in derselben kaum leserlichen Schrift, und zwar vor jener Laube in Johannisthal, die Sie, wie ich vermute, noch in Erinnerung haben. Nennen Sie mir einen Termin, ich werde, wann immer es Ihnen passt, dort sein. Ich war betroffen, versuchte nochmals, die Unterschrift zu entziffern, wendete das Kuvert hin und her, aber da war nirgends ein Absender, nur die Briefmarke mit dem Poststempel. Und nun grübelte ich darüber nach, wie es möglich sein sollte, dass jemand über ein Ereignis, das 60 Jahre zurücklag, offenbar Bescheid wusste. Und vor allem irritierte es mich, dass er die Laube erwähnte. Jene Laube, in der ich tatsächlich mit meiner Mutter und meinem Bruder einige Jahre gewohnt hatte.
Die Briefe lässt der Erzähler nicht mehr los. Und so macht er sich auf die Spuren von seiner Vergangenheit. Er geht zu dieser Laube, Kolonie Frohsinn Nummer 53. Es ist eine trostlose Gegend.
Ich fühlte mich unbehaglich. In meinem Rücken war der Wald und ich hatte allen Grund, diese Gegend zu meiden, denn hier lag der Bombentrichter, in dem man meinen Bruder verscharrt hatte. Dies gehörte zu den wenigen Auskünften, die ich von meiner Mutter bekommen hatte, und dass man nach denen, die meinen Bruder erschlagen hatten, vergeblich suchte, dies hatte meine Fantasie beschäftigt. Aber es war lang her. Jetzt stand ich für Augenblicke an der löcherigen Straße, die Wald- und Schrebergärten voneinander trennte, versuchte herauszufinden, wo genau, von welcher Seite aus man den Wald hätte betreten müssen, um zu den Bombentrichtern zu gelangen, ließ es schließlich sein, wohl auch, weil ich glaubte, dass dort inzwischen alles überwachsen und also unauffindbar geworden war. Ich ging zum Wagen zurück, beschloss, die Sache zu vergessen, was nicht gelang, denn am nächsten Vormittag bekam ich wieder einen Brief und wieder stellte sich der Unbekannte als Mörder meines Bruders vor. Er bedauerte, dass es ihm bisher unmöglich gewesen sei, mit mir Kontakt aufzunehmen und vor allem, er erwähnte meinen Ausflug nach Johannisthal und gab mir den Rat, das nächste Mal nicht vor der löchrigen Straße stehen zu bleiben.
Er wird also beobachtet und überkommt eine Woche später einen weiteren Brief.
Sehr geehrter Herr, las ich, leider ist es mir nicht möglich, Ihnen, wenn Sie in Johannisthal unterwegs sind, überall hin zu folgen. Und das Taxi, das ich benutze, wird mir auf die Dauer zu teuer. Ich bin nicht geizig und ich versichere Ihnen, ich habe weder Kosten noch Mühe gescheut, um von Montreal nach Berlin zu fliegen, einzig zu dem Zweck, mit Ihnen ein Gespräch zu führen. Glauben Sie mir, es ist dringend. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Und fänden Sie es wirklich unzumutbar, wenn ich Sie darum bitte, mir, an welcher Stelle auch immer, eine Nachricht zu hinterlassen, wo ich Sie erwarten darf? Sorry, stand da noch, es fehlte die Unterschrift. Ich faltete den Brief zusammen, steckte ihn ins Kuvert zurück, sah auf meine Reisetasche. Was sollte ich jetzt tun? Die Sache war ärgerlich und abwegig und es gab keinen Grund, sich durch einen anonymen Schreiber beunruhigen zu lassen. Aber es ging um meinen Bruder und es war immerhin möglich, dass sich nach 60 Jahren jemand meldete, der über sein trauriges Ende Bescheid wusste. Ich muss die Sache so oder so hinter mich bringen, dachte ich. Beschloss, auf den Urlaub zu verzichten und schrieb, worum mich der Unbekannte gebeten hatte, ein paar Zeilen, in denen ich mich bereit erklärte, ihn zu treffen. Ich nannte Ort und Zeit, wusste auch schon, wo ich den Zettel, den ich in einer Plastikfolie wickelte, deponieren wollte und am nächsten Tag war ich das dritte Mal nach Johannisthal unterwegs.
So tastet sich der Erzähler also langsam an die Vergangenheit her, konfrontiert sich wieder mit dem Mord an seinem Bruder vor 60 Jahren. Wieso erst nach so langer Zeit? Das wollte ich vom Hartmut Lange im anschließenden Gespräch wissen.
Ich denke, dass das damit zu tun hat, dass man seine Lebenskurve durchschritten hat. Also wenn man, also ich kann mich ganz deutlich erinnern, als ich aus der Schule kam und meine Mutter war da bei Nachbarn und die fiel dauernd in Ohnmacht. Und dann einmal, dann kam ich rein und sagte sie zu mir, Gerd ist ermordet worden. Und da hatte ich, das konnte ich gar nicht fassen, und da hatte ich nur Angst, dass meine Mutter stirbt. Die fiel wieder in Ohnmacht. Mhm. Und dann hatte ich die ganze Zeit immer das Gefühl, dass der Bruder, der eben wirklich viel älter war, der war eben 18, 7 Jahre älter, der war dann nicht mehr auf der Welt, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Und diese Betroffenheit, die ist bei so einem 11-jährigen Kind sozusagen, das ist eine Erfahrung, die ist noch keine Transzendenzerfahrung. Das ist eine Erfahrung, der Bruder ist weg. Das dauert so etwa ein halbes Jahr, da hat man das verarbeitet und dann ist man als Kind sozusagen mit seiner eigenen Welt beschäftigt. Und so war ich halt mit meiner eigenen Welt beschäftigt. Meinen Vater haben sie ja auch in Polen erschossen, der war auch weg. Und dann starb meine Mutter und da war die auch weg. Und dann geht man sozusagen seiner eigenen Biografie nach und füllt die auf und man hat ja auch zu tun und so weiter. Und dann vergisst man die eigenen Angehörigkeiten, die man hinter sich gelassen hat. Aber in dem Augenblick, wo sie so ein gewisses Alter erreichen, da biegen sie sozusagen autobiografisch so ein und dann kommt die Kindheit wieder zurück und dann habe ich mir die Laube angesehen und die ist noch genauso wie vor 60 Jahren. Und da habe ich da geguckt, ja, das gibt's doch nicht. Und da gibt's eben so eine Erfahrung, dass einem die eigene Kindheit sozusagen in objektiv nochmal entgegen, dann kriegt man Angst, die will man gar nicht haben. Man merkt, dass man im Kreis gegangen ist. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn du deinen Lebenskreis umschritten hast, ist das doch eine Schweinerei, wenn du über 70 wirst und dein Bruder ist mit 18 umgebracht worden. Der war auch sehr begabt, hat Gedichte geschrieben, habe ich gedacht, den habe ich wirklich vergessen. Also jetzt nicht familiär, aber ich habe nur ein Foto von ihm, das habe ich auch nicht mehr gefunden und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich das meinem Bruder schuldig.
Aber der Hartmut Lange hat nicht auf eine emotionale Art über seinen Bruder schreiben, sondern philosophisch.
Also wenn ich die Geschichte jetzt nochmal hochhole, dann möchte ich, dass er einen Mörder kriegt, der bereut, der gesühnt werden will. Damit mein Bruder sozusagen, das sind so Blumen auf das Grab meines Bruders nochmal, dass man sagt, du hast also die schäbigen Mörder, die du gehabt hast, Da war einer dann Vincent. Und so habe ich gedacht, der kommt jetzt. Also ich hätte, glaube ich, nie eine Geschichte schreiben können, dass sich der Bruder meines Mörders zeigt, aber immer wegrennt und ich renne hinterher und versuche, ihn der Polizei zu übergeben. Das fand ich langweilig. Ich musste meinem Bruder sozusagen einen Mörder, der nicht sterben kann, ohne dass es gesühnt ist. Und das war für mich sozusagen, dadurch habe ich diese, das war das, was mich an der Novelle interessiert hat.
Das ist ja eigentlich ein ungewöhnlicher Weg. Also ich glaube, die erste emotionale Reaktion wäre wirklich, dass man Rache will, dass man will, dass dieser Bruder eben wirklich gerecht wird.
Und ja, weil mein Bruder ist eine Schweinerei. Aber wenn ich jetzt diesen Mörder sehe, dann kann ich ja nichts anderes, ich kann ja nur depressiv werden. Also ich kann ja nur sagen, warum hast du das gemacht? Und der kann auch nur sagen, ich weiß nicht mehr, das ist schon lange her oder so. Das ist eine Sache, die kann eigentlich, also ich meine, ich bin nicht gläubig, aber die kann eigentlich nur Gott regeln. Wer einen Bruder hat, der 7 Jahre älter ist und der mit 18 aus seinem Leben verschwindet, der kann nicht behaupten, er hätte viel über ihn zu erzählen. Es ist eine andere Welt, in die man als der Jüngere nicht gelangen kann. Und die Überlegenheit des Älteren wird immer, ob man sich dies eingesteht oder nicht, ein Geheimnis bleiben. Hinzu kommt, ich habe meinen Bruder noch selten erlebt. Eine Zeit lang war er auf einem Internat. Und als wir, die wir in Polen auf dem Lande lebten, in russische Gefangenschaft gerieten, gelang ihm die Flucht westwärts über die Oder. Nach Berlin zurückgekehrt, fanden wir ihn wieder, aber die 2,5 Jahre, die wir mit der Mutter zusammen in einer Laube verbringen mussten, waren viel zu kurz, um irgendwelche Erlebnisse geltend zu machen. Er hatte immer Hunger, begann eine Lehre als Tischler, war unglücklich, wenn die Mutter ihm verbot, sich mit seiner Freundin zu treffen, und nach einer Tanzveranstaltung, er war auf dem Heimweg, hatte man ihn bewusstlos geschlagen und verscharrt. Die Ermittlungen der Polizei blieben erfolglos, man wusste nur so viel. Es gab Gründe anzunehmen, dass er mit seinen Mördern bekannt gewesen war, aber die politischen Verhältnisse im damaligen Berlin ließen es nicht zu, dies endgültig zu klären. Sie sind nach Kanada geflohen, hieß es schließlich, und dass der anonyme Briefschreiber von sich behauptete, er käme aus Montreal, dies nahm ich als Beweis, dass es vielleicht doch richtig gewesen war, ihm zu antworten.
Und so wird aus Realität Fiktion. In der Novelle kommt es tatsächlich zu der Begegnung in der Laube, wo der Erzähler vor Jahren mit Mutter und Bruder gelebt hat. Er wartet auf einen Mörder unter einem Kirschbaum.
Ich zog meine Uhr vor und kaum hatte ich dies getan, war da schon jemand, der durch die Gartentür eintrat. Seine Bewegungen waren ruhig und gemessen und offenbar war er gezwungen, einen Krückstock zu benutzen. Aber er hielt sich aufrecht, wirkte keineswegs gebrechlich und er schien gute Augen zu haben. Er sah in Richtung Kirschbäume, kam langsam näher. Es ist ein alter Mann, aber wie sollte es anders sein, dachte ich und erschrak. Dann standen wir uns gegenüber. Was weiterhin geschah, lässt sich nur schwer begreifen und ich kann mich an die erste Begegnung, die ich mit dem Unbekannten hatte, nicht in allen Einzelheiten erinnern. Ich weiß nur, dass er ein Taschentuch hervorzog, mit dem er sich über das Gesicht wischte. Sorry, sagte er. Dann kam er sofort zur Sache. Er wiederholte, was er mir in den Briefen schon geschrieben hatte, nämlich, dass er einer der Mörder meines Bruders sei, und er sprach davon, dass die anderen, sie seien damals zu dritt gewesen, inzwischen gestorben seien. Aber ich lebe noch, und das ist mein Problem, versicherte er und wollte sich näher erklären.
Der Mörder will unbedingt, dass der Erzähler den Mord an seinem Bruder sühnt. Er erzählt, dass er inzwischen ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden sei, eine schöne Familie habe, aber dass er jetzt Hals über Kopf von daheim weggegangen sei, weil eben die Rechnung noch offen sei. Er sagt dem Erzähler, Sie allein sind verpflichtet, verzeihen Sie mir, dass ich Ihnen dies in aller Offenheit sage, den Mord an Ihrem Bruder zu sühnen.
Den Mord an meinem Bruder zu sühnen? Ja, will er auch mich zum Mörder machen? Glaubt er tatsächlich, ich wäre in der Lage, zum nächstbesten Holzknüppel zu greifen, um ihn zu erschlagen, dachte ich. Und staunte, dass jemand, dem es gelungen war, seine Schuld ein Leben lang zu verbergen, dass ein Mörder, der in Ehren grau geworden war, plötzlich nicht mehr in der Lage sein sollte, es dabei zu belassen. Ich selbst hatte weder die Zeit noch die Kraft, mich mit einem Geschehen, das 60 Jahrzehnte zurücklag, ernsthaft zu beschäftigen. Damals hatten alle gehofft, man würde die Mörder so rasch wie möglich finden, aber jetzt beschloss ich, an der Sache nicht mehr zu rühren, in der Hoffnung, der andere würde, da ihm nichts weiter übrig blieb, zu seiner Familie zurückkehren.
Sühne, das ist ein grosses Thema in dieser Novelle «Der Abgrund des Endlichen». Es ist eine Geschichte, die einen berührt. Klar, schnörkellos, fast protokollarisch, ohne Emotionen wird sie erzählt. Was der Hartmut Lange als zweites grosses Thema einbringt, ist die Frage von der Ethik, die Fähigkeit des Menschen über das, was er macht, nachzudenken und auch die Fähigkeit mitzufühlen. Und da ist er auch sehr prägt von seiner Vergangenheit. Er ist in der ehemaligen DDR auf die Welt gekommen, aber mit den 60er Jahren in den Westen geflüchtet.
Ich war ja strikter Marxist. Und als ich dann die Verbrechen Stalins las, und war ich sozusagen, habe ich ethisch ausgehakt. Da war der Marxismus für mich abgebrannt. Viele meiner Freunde drüben, für die war es gar kein Problem. Der Brecht hat gesagt, jedes neue Zeitalter tritt blutig auf. Und tritt blutig in Erscheinung wie eine Geburt und so. Und bei mir kam immer sofort die Ethik mit ins Spiel. Also ich fand eine soziale Philosophie, die mit 35 oder 70 Millionen Toten, die kann das nicht. Das geht nicht. Und die anderen sind geblieben und ich bin weg. Und das kann schon sein, dass das bei mir so ist. Ich hab ein starkes Mitleidsempfinden. Und das läuft immer vorne weg. Als ich vom Marxismus gelassen habe und gemerkt habe, dass es jedem von uns Einzelnen genauso geht wie mir und dass wir alle auf dem gleichen Floß sitzen, das immer kleiner wird und irgendwann rutschen wir runter, kriegen sie ein ganz anderes Solidaritätsgefühl. Da plötzlich versteht man auch, dass man die eigene Frau, die braucht man existenziell. Das ist jemand, der neben einem ist und dem man die Hand hält und sagt, solange du da bist, ist das okay. Mhm. Aber das ist ein anderes Solidaritätsgefühl. Und das ist eine Sinngebung. Nicht in dem Augenblick, wenn alle sagen, alle frieren, und ich stelle schon fest, die friert auch. Wir sagen, das Frieren ist furchtbar. Ne? Dann haben wir schon eine Brücke, die sozusagen ethisch definiert ist.
Das tönt theoretisch, heisst aber eigentlich, dass Mitleid, Mitgefühl, Solidarität für einen Hartmut Lange der Sinn vom Leben ausmachen.
Dass man dann freundlich zueinander ist, dass man, wir wohnen in so einem Haus, da ist ein Orthopäde und da ein Orthopäde und ich sehe ständig die alten Leute da. Nur ist es immer so, der eine Orthopäde ist eine Treppe und jetzt dauert das ewig, ehe die da hochgehen. Früher wäre ich immer, vorbei. Und heute ist mir ein Bedürfnis zu sagen, nee, die Schwächeren, gehen Sie, ich habe Zeit. Dann überhole ich die noch, ich kann ja noch, nicht? Und halte ihnen die Tür auf und dann habe ich ein Gefühl von Sinngebung.
Die hören die Sendung «Buchzeichen» heute mit dem deutschen Schriftsteller Hartmut Lange. Man hört, es erscheint jemand zu sein, der mit beiden Beinen fest im Leben steht und sich aber gleichzeitig immer wieder Gedanken darüber macht, was Leben ausmacht und was nachher kommt. Auch in seinem neuen Buch «Der Abgrund des Endlichen» geht es um einsame Menschen, die keine grossen Sprünge machen. Aber sie sind von existenziellen Ängsten getrieben, wie der Hartmut Lange selber. Und doch spüren seine Figuren, dass da irgendwo mehr muss sein. Etwas Tröstliches, Hoffnungsvolles.
Da ich Gott nicht erschaffen kann, schaffe ich Figuren, die mich beruhigen. Also die Figuren können schon zu mir sagen, komm, bleib ruhig und so. Das passiert ja auch. Sie sagen ja auch, das ist mit meisterhafter Gelassenheit geschrieben. Also diese Dinge sind gelassen geschrieben. Aber diese Gelassenheit habe ich nicht, sondern die erschreibe ich mir. Man schafft aus einer Verzweiflung Menschen, die einen trösten. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, also die sagen immer zu dir, Mensch, Hartmut, du hast so viel geschrieben, und lehn dich nochmal zurück. Und könnte ich nicht. Das ist ein Wegbrennen. Das ist ein Wegbrennen. Was mir ganz wichtig ist, ist, dass ich übrig bleibe. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass diese Sachen sozusagen Bestand haben.
Wer aber vom Hartmut Lange erwartet, dass er am Ende von einer Geschichte eine Antwort oder eine Auflösung hat, der wird enttäuscht. Vieles deutet er nur an, es bleibt in einer Art Schwebezustand. Und das ist genau das, was viele Leserinnen und Leser am Hartmut Lange schätzen. Wie der Mann hier, der nach der Lesung und dem Gespräch mit dem Hartmut Lange einmal mehr von seinen Texten und von seinen Denkanregungen fasziniert ist.
Wenn man einmal anfängt mit Hartmut Lange, dann wird man süchtig. Ich habe vorher mit ihm noch gefragt, woher das kommt. Man hat immer das Gefühl, man muss in der nächsten Erzählung findet man die Lösung von den Existenzen. Und es geht immer weiter. Und das ist eigentlich das Eindrückliche. Ich habe das noch bei kaum einer anderen Schriftsteller so intensiv erlebt, wie man abfährt auf so etwas, wie man süchtig wird, wenn man auf diese Art von, wenn man das nicht als bedrohlich empfindet, die Auflösung von diesen Existenzen. Leute, die nicht mehr zurückkommen, Leute, die irgendwo verschwinden, die fortgehen und alles zurücklassen. Es kommt kein Polizist, einen verhaften. Es kommt kein Richter, der nach dem Rechten schaut. Es verschwindet einfach. Und das ist mein Erlebnis mit dem Hartmut Lange. Ich kann es nur allen Leuten empfehlen.
Und wenn ich am Ende der Lesung auf den Bücherstand schaue, wo der Hartmut Lange signiert, hören ein paar Leute auf die Empfehlung. Er steht dort, die schwarze Aktentasche neben sich, hört zu, gibt Antwort, hat ein Lächeln auf dem Gesicht und zeigt das, was für ihn der Sinn vom Leben ausmacht, das Interesse am Nächsten.
Und wer jetzt gerne selber möchte die Lektüre vom Hartmut Lange eintauchen, 10 Exemplare von seinem neuesten Buch «Der Abgrund des Endlichen» sind für Sie parat. Eins davon ist vielleicht schon bald auf Ihrem Nachttisch daheim, wenn Sie folgende Frage richtig beantwortet. Um was geht es in dieser autobiografischen Geschichte, die der Hartmut Lange beschreibt? Die Antwort auf eine Postkarte, deren Seis Literatur und Brauchtum 8042 Zürich. Oder dann per Mail deres1.ch und dort einfach die Sendung Buchzeichen anklicken. Sie können dann ein Mail an Buchzeichen schreiben mit der richtigen Antwort und natürlich Ihrer Adresse. Einsendeschluss ist heute in einer Woche, also nächsten Freitag. Nochmal die Adresse deres1 Literatur und Brauchtum 8042 Zürich. Wenn Sie eine Postkarte schreiben und wenn Sie es per Mail machen, auf unserer Internetseite deres1.ch auf Buchzeichen und dort weiter Mail an Buchzeichen. Nur mal die Frage, um was geht es in der autobiografischen Geschichte vom Hartmut Lange? Ich wünsche Ihnen viel Glück.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.